Bild der Welt. Weltbild im Wandel. Die Physik des 20. Jahrhunderts hat das allgemeine philosophische Denken tief beeinflusst, weil sie eine zuvor nicht erkennbare Beschränktheit klassischer Ideen aufdeckte und eine radikale Revision vieler unserer Grundvorstellungen nötig machte. So unterscheidet sich zum Beispiel der Materiebegriff der subatomaren Physik grundsätzlich von dem, was die klassische Physik seit jeher unter materieller Substanz verstand, und Ähnliches gilt für die Begriffe Raum, Zeit, Kausalität. Da diese Begriffe jedoch von fundamentaler Bedeutung für unsere Anschauungen über die Welt sind, setzte mit ihrer radikalen Neudefinierung auch ein Wandel unseres gesamten Weltbildes ein.
Schreibt der Philosoph und theoretische Physiker Fridtjof Capra, Professor an der University of California in Berkeley, die gemeinsam mit der Stanford University und der Elite-Universität Princeton eine Reihe von Vordenkern dieses neuen Weltbildes hervorgebracht hat. Wissenschaftliche Untersuchungen parapsychologischer Phänomene wie der Telepathie, der Telekinese und der Präkognition, des Hellsehens, an den drei genannten amerikanischen Universitäten haben den paranormalen Bereich vom Makel des Aberglaubens und der unwissenschaftlichen Seltsamkeiten befreit.
Die Versuche von Princeton haben das amerikanische Repräsentantenhaus im Jahr 1981 sogar dazu veranlasst, in einer Entschließung die Weiterführung dieser Versuche zu empfehlen, mit folgender Begründung.
Kürzlich durchgeführte Versuche deuten an, dass eine Verbindung zwischen dem menschlichen Geist, also von Mensch zu Mensch, und zwischen Mensch und Materie existiert und dass der menschliche Geist Informationen unabhängig von Ort und Zeit aufnehmen kann. Eine allgemeine Anerkennung dieser Verbindungsmöglichkeit hätte eine weitreichende soziale und politische Bedeutung für unsere Nation und die gesamte Welt.
Auch in Europa haben sich Zentren herausgebildet, die sich mit dem neuen Weltbild und seinen Konsequenzen für die Menschheit beschäftigen. Eines davon ist die Internationale Interessengemeinschaft für Grenzgebiete der Wissenschaft in Innsbruck, die ihren weiten Rahmen durch den Übertitel Imago Mundi absteckte und definierte. Seit 1965 ist der Redemptoristenpater, Theologe, Psychologe und Philosoph Andreas Resch Generalsekretär von Imago Mundi. Er hat bisher 10 Kongresse ausgerichtet, die seit 1978 in Innsbruck abgehalten werden und jeweils einem Schwerpunkt aus dem Bereich der Grenzwissenschaften gewidmet sind. Der jüngste Kongress vom 11. bis zum 15. September befasste sich mit dem Thema Psyche und Geist. Untertitel: Fühlen, Denken und Weisheit. Die folgenden Interviews, Ausschnitte von Vorträgen, Gedanken und Anregungen stammen von diesem Kongress.
Das nicht hörbare, aber mitschwingende Vibrato am Beginn des langsamen Satzes des 4. Brandenburgischen Konzertes von Johann Sebastian Bach hat eine Frequenz von 7 Hertz. Thetawellen, das sind Gehirnwellen, die zum Beispiel bei Yogis in tiefer Meditation gemessen werden, schwingen ebenfalls im Bereich von 4 bis 7 Hertz. Sie zeigen immer kreatives Geschehen an. Das Vibrato großer Tenöre, wie Caruso, lag genau bei 7 Hertz und auch die Atmosphäre unserer Erde reagiert auf diesen Schwingungsbereich mit Resonanz. Die Sonne sendet bei energetischen Eruptionen Thetawellen aus.
Der Gedanke von Imago Mundi war von Anfang an, dass wir versuchen müssen, eine ganzheitliche Sicht der Welt zu haben. Nachdem sich in der letzten Zeit die Wissenschaft in vielen Disziplinen aufgelöst hat, ist es notwendig, dass wir versuchen, ein Bild unserer Welt auf der Höhe des heutigen Wissens zu haben, indem wir die einzelnen Wissenschaftler zusammenrufen, damit sie ihre Erkenntnisse kundtun und man so aus der Vielheit dieser Erkenntnisse sich irgendwo ein Mosaik machen kann, wie heute die Welt in etwa zu betrachten ist. Damit ist nicht gesagt, dass wir die Welt schon voll verstehen. Aber eines ist gesagt, dass wenn der Mensch sich nicht stets ein neues Weltbild oder das Weltbild stets erneuert durch die Kenntnisse, die wir haben, er Gefahr läuft, dass er in gewissen Momenten nicht mehr die nötige Wirklichkeitsanpassung hat, daher Schwierigkeiten bekommt, was zu psychischen Störungen führen kann, zu Orientierungsstörungen, zu Minderung der Lebensdynamik, zu Rückzug aus den Anforderungen, die die jeweilige Zeit stellt. Deshalb ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass man in harmonischer Zusammenarbeit innerhalb der Wissenschaft versucht, die Steinchen, die das einzelne Fach an Wissen herausholt, zusammenzufügen zu einem neuen Weltbild. Wenn das nicht gemacht wird und wenn die einzelnen Wissenschaftler glauben, selbst das Weltbild machen zu können, also das einzelne Fach glaubt, alles zu wissen, dann ist dies in der Sicht von heute geradezu für den Einzelnen eine Katastrophe, weil dieses Bild sicherlich nicht halten kann.
Ausgehend von dieser Situation, wie sie Professor Resch schilderte, beschäftigen sich mehr und mehr Wissenschaftler, allen voran theoretische Physiker, die manchmal als Mystiker unserer Zeit bezeichnet werden, mit einem neuen Bild von der Welt, das notwendig wird, weil viele Phänomene durch unser jetziges Weltbild nicht mehr erklärbar sind, nicht mehr einzuordnen sind, aber dennoch unzweifelhaft existieren. Heute sind sie noch in den Grenzgebieten der Wissenschaft angesiedelt, wie der Physiker Professor Dr. Ernst Zenkowski, Präsident von Imago Mundi, erläutert.
Wir bezeichnen eigentlich als Grenzgebiete die Paraphysik, die Parapsychologie, die Paramedizin, wenn man das so nennen darf, die sich während der letzten 100 Jahre etwa neben oder parallel zu den sogenannten offiziellen akademischen Wissenschaften entwickelt haben und deren Ergebnisse einerseits nicht beachtet worden sind und andererseits die Unvollständigkeit dieses bisher gültig erachteten Weltbildes ganz eindeutig erkennen lassen. Und aus dem Bestreben, die Phänomene und die Konsequenzen, die sich aus der Existenz dieser Paraphänomene ergeben, zu integrieren, folgt natürlich dann eine Veränderung des gesamten Weltbildes.
Demzufolge befinden wir uns also am Beginn eines neuen Zeitalters. Am Beginn eines Umbruchs, der etwa mit der kopernikanischen Wende vergleichbar wäre, die neben der wissenschaftlichen Revolution auch einen neuen Menschen und ein neues Lebensgefühl, subsumiert unter dem Begriff Renaissance, hervorbrachte.
Die Wissenschaft bezeichnet einen solchen Umbruch als Paradigmenwechsel, worunter Vordenker wie Fridtjof Capra, Stanislav Grof, Abraham Maslow, Charles Tart, Ken Wilber und andere Folgendes verstehen.
Jede Anschauung beruht auf Grundannahmen über die Natur der Wirklichkeit. Wo dies erkannt wird, sind Annahmen nicht mehr als Hypothesen. Wo es vergessen wird, verwandeln sie sich in Glaubenssätze. Ein Paradigma ist eine Art übergreifende Theorie von solcher Reichweite, dass sie einen Beschreibungs- und Erklärungshintergrund für die meisten bekannten Phänomene eines bestimmten Gebietes darstellt.
So ist beispielsweise die Kreisbahntheorie der Planeten um die Sonne ein Paradigma der Astronomie.
Wissenschaftliche Theorien oder Paradigmen sind, theoretisch, jederzeit veränderbar oder sogar widerlegbar. Leider ist es jedoch praktisch so, dass Theorien, die sich über längere Zeit als erfolgreich erwiesen haben, schließlich einfach als richtig gelten. Als normative Paradigmen sind sie dann ein unausgesprochen vorausgesetzter, nicht mehr in Frage zu stellender Begriffsrahmen und diktieren schließlich, was die natürliche und vernünftige Art, die Welt zu betrachten, ist.
So war etwa die Idee, dass die Sonne die Erde umkreist, vor der kopernikanischen Wende völlig unbestritten und wurde nicht etwa als Theorie oder Interpretation betrachtet, sondern als Faktum.
Ist ein Paradigma nicht mehr als bloße Theorie zu erkennen, so gewinnt es eine ungeheure, aber unbemerkte Macht über seine Anhänger. Sie werden zu Gläubigen.
Für ein neues Paradigma kann es aus diesen Gründen extrem schwierig sein, sich durchzusetzen.
Das herkömmliche westliche Paradigma für die Erklärung des materiellen Universums hat stets versucht, größere Ganzheiten durch Aufspaltung auf ihre Komponenten zurückzuführen. Es ist also reduktionistisch und atomistisch angelegt.
Die Quantenphysik zeichnet jedoch jetzt ein neues Bild, das in vielen Hinsichten mit uralten Anschauungen des Ostens übereinstimmt. Das Bild einer ganzheitlichen, zusammenhängenden und unteilbaren Wirklichkeit. Neuere Erkenntnisse legen die Annahme nahe, dass nicht nur jeder Teil des Universums mit jedem anderen in Verbindung steht, sondern dass das gesamte Universum in jedem seiner Teile enthalten ist.
Die herkömmlichen Paradigmen, so Stanislav Grof, sind nicht in der Lage, die täglich anwachsende Menge ihnen widersprechender Beobachtungen, die aus vielen verschiedenen Quellen stammen, einzubeziehen oder gar zu erklären. In seiner Gesamtheit spricht dieses Material für die dringende Notwendigkeit einer drastischen Revision unserer Grundannahmen über die Natur des Menschen und der Wirklichkeit.
Professor Dr. Franz Moser von der Technischen Universität Graz ging in seinem Vortrag auf diesen Paradigmenwechsel ein und stellte folgende Thesen auf.
Erstens, die außernormalen psychischen Phänomene sind Indikatoren für ein grundlegendes Missverständnis in unserem derzeit vorherrschenden Weltbild. Zweitens, nimmt man diese Phänomene ernst und integriert die Ergebnisse mit den anderen Wissenschaften, vor allem eben Physik, Biologie und so weiter, so muss man das derzeit vorherrschende mechanistische Weltbild als veraltet bezeichnen und ein neues nicht-mechanistisches Weltbild akzeptieren. Es wird hier behauptet, drittens, dass die eigentlichen Ursachen der allgemeinen Weltkrise in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Ethik und Moral nicht auf äußere Bedingungen zurückzuführen sind, sondern dass diese Krise aufgrund eines inadäquaten Weltbildes entstand, dass dieses inadäquate Weltbild die Ursache dafür ist, dass wir in allen Bereichen, trotz der unbestreitbar großen Erfolge von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, derzeit sozusagen auf dem Holzwege sind. Viertens, die Akzeptanz eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes könnte Folgendes bewirken. Einerseits eine neue Synthese von Wissen und Glauben, andererseits eine neue Ethik. Daraus ergibt sich auch die Hoffnung zu einer Lösung der bestehenden Krise, sowohl der in den Wissenschaften aufgetretenen Rätsel und Anomalien aufgrund eines neuen, nicht mechanistischen Paradigmas, als auch der gesellschaftlichen Probleme aufgrund eines neuen Weltbildes. Derzeit aber sind wir in einer Übergangsphase, in einer Krisensituation. Das alte Weltbild, dem die Mehrheit der Wissenschaft derzeit noch folgt, ist nicht mehr adäquat. Das neue Weltbild aber ist noch ein zartes Pflänzchen.
Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, ersteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken machen wir die Welt. Gautama Buddha.
Nach Professor Resch finden die psychisch-geistigen Möglichkeiten des Menschen heute viel zu wenig Beachtung.
Wir können zurückgehen, eigentlich bis zu Galilei, und ich möchte sagen, bis zu den Griechen zurückgehen, wo wir den Menschen nur mehr unter Verstand auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Materie oder Körper verstanden haben. Hingegen die inneren Empfindungen und Gefühle, die haben wir als Begleiterscheinung, als etwas Minderwertiges, das das Denken stört, hingestellt und überhaupt nicht beachtet, was wir zum Beispiel aus dem Leben der Mystiker und auch aus der Parapsychologie und diesen gesamten Phänomenen, die es schon gegeben hat, bevor die Parapsychologie war, nämlich, dass es auch eine Übertragung gibt, eine Beeinflussung auf eine Distanz von Mensch zu Mensch, also eine sogenannte Gedankenübertragung, aber nicht nur das, sondern auch eine Gefühlsübertragung. Und wir müssen dies alles heraufholen, um die Gesamteinwirkung auf den Menschen und die gesamte Wirkung des Menschen auf den Menschen und die Welt irgendwo kennenzulernen.
Professor Resch vertritt nun die Ansicht, dass wir bei der Seele des Menschen Psyche und Geist klar zu unterscheiden haben.
Die Psyche des Menschen ist ihm zufolge die an den Organismus gebundene, jedoch relativ selbstständige Kraft bewusster und unbewusster Empfindungen und Gefühle. Diese Kraft erlebt der Mensch als breites Spektrum von Gestimmtheiten, die an die Jetztheit der Körperlichkeit und an die Jetztheit der Bewusstseinslage des jeweiligen Menschen gebunden sind. Empfinden und Fühlen, was man in der Fachsprache ganz allgemein als Emotionen bezeichnet, werden vom Menschen völlig passiv erlebt. Sie überkommen den Einzelnen und bestimmen seine Gestimmtheit. Auf diese Emotionen kann der Einzelne nur indirekt über seine Körperlichkeit und über sein Vorstellungsvermögen einwirken. Sie bilden das primäre Motivationssystem des Menschen.
Im Gegensatz zur Psyche äußert sich der Geist in der Fähigkeit des Menschen, Allgemeinbegriffe bilden zu können, was die Grundlage jedweder Reflexion darstellt. Im Geist wird der Mensch selbst aktiv. Er befähigt den Menschen nicht nur, sich die Welt untertan zu machen, sondern auch Gedankensysteme zur Erklärung der Welt und zur Beantwortung des Lebenssinnes aufzubauen. Geist hebt sich voll vom Organismus ab und bildet das Wirkpotenzial des Ich-Bewusstseins.
Fühlen und Denken sind Teile unseres Bewusstseins. Dafür, was Bewusstsein ist, gibt es noch keine allgemein anerkannte Definition. In seinem Vortrag »Psychologische, neurobiologische und wissenschaftstheoretische Aspekte des Bewusstseins« bezeichnete Professor Dr. Hermann Loddenkemper in seiner Conclusio das Bewusstsein als Schiffer für das Gesamtgefüge menschlichen Lebens.
Dieses anthropische Prinzip verknüpft die Schöpfung der evolutionären Vergangenheit, auch der persönlichen Vergangenheit des Bewusstseins, mit der Zukunft. Big Bang wird also mit Big Crash verbunden. Erfüllung in der Vergangenheit, das Hoffen in der Zukunft, das Handeln in der Gegenwart sind im Bewusstsein zusammen. Bewusstsein als Welt von innen heraus gesehen, als Bedingung für die Erkenntnis überhaupt und für die Erkenntnis von Außenwelt, aber auch als Basis für Fühlen, Denken und Weisheit, die den Beobachter vom Beteiligten zum Hauptdarsteller werden lässt.
Damit lassen sich nach Professor Loddenkemper vier Komponenten des Bewusstseins feststellen. Erstens, die Sinneswahrnehmung als Basis. Zweitens, die Speicherung der Vergangenheitserfahrungen als Gedächtnis. Drittens, eine Kontrolle des Gedächtnisses und der Sinne. Und viertens, die Anleitung und Entscheidung, die Handlung durch den freien, selbstbewussten Geist. Dieser selbstbewusste Geist beinhaltet den Kernpunkt unseres Bewusstseins, unsere Freiheit.
Dieser selbstbewusste Geist ist, wer uns das Gefühl dauerhafter Existenz von Unveränderlichkeit verleiht. Dieses Selbst ist Unbegrenztheit. Es genügt sich teilweise selber. Voraussetzung jedoch dafür ist die Anerkenntnis, dass Naturgesetze, sogenannte Naturgesetze, als offene, kontingente Arten der Ordnung gewusst werden, dass wir auf das hören, was in uns an intuitiven Akten mit der objektiv uns umgebenden Wirklichkeit uns verbindet. Auf das Mitgestaltertum, auf die Mitarbeit am Schöpfungsakt. Clark Maxwell, Einstein, Polanyi, Heisenberg und andere berufen sich immer wieder auf diese Verbindung unseres gestaltenden Bewusstseins mit der Wirklichkeit um uns. Sehen und Hören gewinnen hier eine neue Dimension. Beim Sehen liegt der Hauptakzent beim Beobachter, beim Aufnehmen durch Hören, bei dem, was gehört wird, auf dem objektiv anderen, wodurch die Subjekt-Objekt-Trennung in der Kommunikation zeitweise aufgegeben werden kann. In diesem Dialog des Bewusstseins mit sich selbst und dem anderen offenbart sich als Gesamtkonzeption das anthropische Prinzip, die Verantwortlichkeit aus der Freiheit und die Offenheit für die Ordnung des Bewusstseins als eine Chiffre. Bewusstsein als Chiffre für das Gesamtgefüge menschlichen Lebens zeigt den Menschen in umfassender Kommunikation mit allem Seienden. Vergleichbar als Modell etwa mit einer Zwiebel, wie Sie alle kennen, deren konzentrische Schalen beziehungsweise Innenhäute jede eine eigene, gekrümmt zweidimensionale Erlebniswelt repräsentieren. Dieses Schalensystem möchte ich deuten als ein System zunehmender Verinnerlichung, das im schalen Kern in Transzendenz einmündet. Funktionstheoretisch ausgedrückt könnte man sagen, der Punkt Null springt in den Punkt unendlich um. Bewusstsein, Außenwelt, selbstbewusster Geist und Handeln fließen ineinander.
Leer der Geist, das Wesen Gott geöffnet, lebe ich in der Stille. Das Leben steigt und fällt. Es ist Geburt, Wachstum und Wiederkehr. Ein rhythmischer Bogen von Quelle zu Quelle. Im Rhythmus liegt Gelassenheit und stille Unterwerfung. Hingabe der Seele bedeutet Friede, Aufgehen in der Ewigkeit und damit das große Licht. Lao Tse.
Das menschliche Bewusstsein kann verschiedene Zustände erreichen, manche Stadien, wie die Luzidität, die Erleuchtung oder die Ekstase, sind nur wenigen Menschen vorbehalten. Wie das Bewusstsein kennt auch der Körper verschiedene Zustände. Der französische Arzt, Chemiker und Philosoph Dr. Hubert Larcher ging in seinen zwei Vorträgen auf diese verschiedenen Stadien von Körper und Bewusstsein ein, auf ihr Wechselspiel und die möglichen Transite, also Übergänge von einem Zustand zu einem anderen.
Zuerst die verschiedenen körperlichen Zustände. Erstens der Wachzustand.
Er ist nach Dr. Larcher im Wesentlichen durch das Wechselspiel der drei Fähigkeiten Sensibilität, Aktivität und Bewusstsein charakterisiert.
Zweitens die hypnischen Zustände, die in Schlaf, Hypnose und Biochemese unterteilt werden.
Im Schlaf schließen sich die Pforten der Sensibilität gegenüber den Reizen der Außenwelt. Der Muskeltonus verschwindet, der Puls verlangsamt sich. Sinne und Bewegungen ruhen.
In der Hypnose verzichtet der Hypnotisierte auf den Gebrauch der angeborenen Mechanismen, die ihm zum Selbstschutz dienen und die Wachsamkeit garantieren, um seine Person und sein Sicherheitsempfinden in die Hände eines anderen zu legen. Die Aufgabe des eigenen Ich charakterisiert den eigentlichen hypnotischen Zustand. Die Muskelfunktion bleibt aufrecht, aber sie kann nur von außen Anstöße erhalten.
Neueste Ergebnisse der Gehirnforschung brachten auch neue Erkenntnisse über die Hypnose. Die Untersuchungen wurden von Dozent Dr. Klaus-Heinrich Bick in seiner Klinik in Dahn in der Bundesrepublik durchgeführt.
Hypnose ist grundsätzlich mal ein veränderter Bewusstseinszustand. Das haben wir bisher gesagt und wir haben auch gleichzeitig gesagt, dass es zu einer gewissen Einengung des Bewusstseins kommt. Und wenn wir dies jetzt von unserer neuesten Warte aus betrachten, vom neuesten Stand der Wissenschaft, nachdem wir die Gehirnforschung betrieben haben und gesehen haben, was der Hypnosezustand uns anzeigt, nämlich wir sehen im EEG eine deutliche Verstärkung der Aktivitäten auf der rechten Gehirnhälfte. Wenn wir also wissen, dass es eine rechte, eine linke Gehirnhälfte gibt und dass der rechten Gehirnhälfte das Emotionale zugrunde liegt, das Gefühl, das Empfindsame, das und der linken Gehirnhälfte mehr das Kontrollierte, das Logische, mathematisch Denkende und vor allen Dingen das Verbalisierende, das heißt in Worte Fassende. So schalten wir im Hypnosezustand diese linke Gehirnhälfte weitgehend aus und kommen damit zu einem ganz neuen Bild zur Hypnose selbst, nämlich dass es eine Verschiebung der Aktivitäten von der linken beim Durchschnittsmenschen, also beim Rechtshänder, auf die rechte Seite gibt. Vielleicht noch nachzutragen, das dürfte für jeden interessant sein, dass eigentlich alle veränderten Bewusstseinszustände, sei es Meditation, sei es Versenkung oder was Sie sonst nehmen, ob das jetzt Zen ist oder ganz gleich, immer wieder sind es die gleichen Verfahren. Die Inder benutzen das Mantra. Was macht das Mantra? Es schaltet im Grunde genommen auch wieder die linke Gehirnseite mehr und mehr aus, dass sie ermüdet und damit wird automatisch die rechte mehr eingeschaltet.
Zurück zum Vortrag von Dr. Lachey und zum dritten hypnischen Zustand nach dem Schlaf und der Hypnose, zur Biokymese, die dem Winterschlaf mancher Tierarten vergleichbar ist. Die Biokymese stellt nach Dr. Lachey eine Verlängerung der Hypnose dar, da sie den Triumph der Unterwerfungsreaktionen über die Widerstandsreaktionen gegenüber der Außenwelt bedeutet. Das Bild vom Winterschlaf erleichtert das Verständnis.
Die Unterwerfung unter die Kälte besteht zum Beispiel in der Reaktion auf die Abkühlung durch ein Erkalten, verbunden mit einer teilweisen generellen Verlangsamung der Stoffwechselvorgänge. Sinne und Motorik erstarren, die Atmung wird stark verlangsamt.
Nach den drei hypnischen Zuständen des Körpers nennt Dr. Lachey noch zwei lethargische Stadien.
Die Biostase, der Scheintod, ist durch eine Ausschaltung aller Körperfunktionen gekennzeichnet, ohne dass sich jedoch der Körper verändert. Aus diesem Zustand gibt es noch eine Rückkehr ins Leben.
Die Thanatose schließlich ist der Übergang zum organischen Tod.
Diesen Körperzuständen entsprechen auch verschiedene tiefenpsychologische Zustände. Neben diesen tiefliegenden Zuständen gibt es nach Professor Lachey auch höherliegende Zustände. Höher in dem Sinne, als sie über dem sogenannten Wachzustand liegen. Dr. Lachey widmete seinen zweiten Vortrag diesen höherliegenden Zuständen, der Luzidität, der Ekstase, der Psychostase und der Glückseligkeit. Professor Resch hat diesen Vortrag übersetzt und übermittelt. Ist es schon schwer, den Ausführungen gedanklich zu folgen, so ist es den meisten von uns unmöglich, diese höherliegenden Zustände nachzuvollziehen.
Die Luzidität, die Erleuchtung.
Dieses Wort aus dem Lateinischen lucidus bedeutet klar leuchten. Wenn man das Wachbewusstsein als inneres psychisches Licht bezeichnen kann, so schafft dieses Licht an Klarheit gewinnend dem Bewusstsein die Möglichkeit, im Stadium der Luzidität hellseherische Fähigkeiten zu entwickeln. Mit Recht werden also außerordentliche Informations- und Kommunikationszustände als luzid bezeichnet und zu Recht wurde der Terminus Luzidität für para- oder supernormale Erkenntnisfähigkeit verwendet. Im Jahre 1922 gab dann Dr. Osti eine präzisere Definition über supernormale Kenntnis des Menschen durch den Menschen und bezeichnet die dabei als Fähigkeit gewisser Menschen, etwas sofort zu erfassen, ohne die bekannten Sinne zu verwenden und ohne Benutzung des Verstandes, also das sogenannte Evidenzerleben. Sie erkennen die moralischen, intellektuellen, organischen und sozialen Charakteristiken der menschlichen Persönlichkeit, mit denen man sie in Kontakt bringt und kennen den Ablauf ihres Lebens in der Vergangenheit und in der Zukunft.
Die Ekstase.
Ekstase aus dem griechischen Ekstasis und dem lateinischen Ekstasis oder Ekstasis bedeutet wörtlich außer sich sein. Allgemeiner ausgedrückt kann man zu dieser Kategorie alle nicht pathologischen Exteriorisationsphänomene des Gefühls und der Motorik zählen. Ein jederzeit und überall bekanntes Beispiel ist das Verlassen des Körpers, das als außerkörperliche Erfahrung, Out-of-Body-Experiences, ja hinreichend bekannt ist. In der paranormalen Wahrnehmung geschieht alles so, als wenn die Funktionshemmung der äußeren Sinne die entsprechenden inneren Sinne frei werden ließe, sodass diese umso mehr das Zentrum und den Grund der Dinge erfassen können.
Die Psychostase.
In der westlichen Mystik wird diese Psychostase als Ruhe oder erhobene Ruhe genannt und scheint einen Zustand bewegungsloser Kontemplation des göttlichen Lichtes gleichzukommen. Anscheinend entspricht sie auch den großen Ekstasen der Inder, der Samadhi, der aus zwei Stufen besteht, dem Savikalpa-Samadhi, wobei das Bewusstsein der äußeren Welt ausgeschaltet wird, aber Gedanken und Gefühle des eigenen Lebens wahrgenommen werden, und dem Nirvikalpa-Samadhi, in dem auch diese Wahrnehmungen verschwinden. Man erzählt, dass Ramakrishna mehrere Monate in diesem Zustand verweilt.
Der Zustand der Glückseligkeit schließlich kann nach Dr. Larcher erst erreicht werden, wenn das organische Leben aufgehört hat.
Von den lichtesten Höhen des Geistes zur toten Materie, den Steinen, und zu Phänomenen der Natur, die nach Professor Dr. Caroline Schützinger das Walten eines übergeordneten Geistes des Logos beweisen. Symbol dieses Logos ist für sie das Mandala, ein Mittelpunkt, von dem konzentrische Kreise ausgehen. Die Urform des Mandala ist ein Kreis um einen Mittelpunkt, die Darstellung des Universums. Mandala-Formen finden sich in Kristallen, im Querschnitt von Samen und Früchten, in Blüten, in den Jahresringen der Bäume, im Menschen, von den Zellen bis zu den Pupillen. Die Darstellung des Mandala lässt sich in allen Kulturen nachweisen.
Nach Professor Schützinger sind Evidenz, Erlebnis, im Alltag gebräuchliche Worte geworden. Ihrem Inhalt nach bedeuten sie jedoch Einmaliges, das im Augenblick nicht erschöpft werden kann. Gewohnheit lässt uns aber am Schein, an der Erscheinung, an Evidenz haften und eilig darüber hinweggehen. Auch mit den Wundern, Geheimnissen der Natur geht es dem Menschen so, dass er sie werktäglich, alltäglich nimmt. Diese Abgegriffenheit liegt aber nicht am Wahrnehmbaren, am Objekt der Erkenntnis, sondern psychisch verankert im Übersättigtsein, Überschwemmtsein des Wahrnehmenden. Neuigkeiten, Sinneseindrücke überfluten uns heute so, dass man dem Stille sein, dem echten Schauen und Beschauen entflieht.
Ja, mein Weltbild ist eigentlich eine ungeheure Einheit. Ich komme zu der Einsicht, dass es eigentlich ein Nichts nicht gibt. Das ist nur eine Abstraktion. Selbst wenn ich in die tiefste Dunkelheit starre, ist da etwas. Und wenn ich in die Leere gehe, ist auch etwas da. Ein Nichts im Sinne des Nichts, des vollendeten Nichts gibt es nicht, weil eben alles erfüllt ist von dem Geist, der die Schöpfung geschenkt hat, Der Geist, der uns aber schon lange vorausgeht und uns vollenden wird und uns in sich hineinnehmen wird, indem man zum Beispiel Menschen begegnet, die im tiefsten Leid stecken, in der größten Einsamkeit, in der Unberührtheit der Kinder, aber dann auch in dem faltenreichen Gesicht der reifen Menschen. Und da begegnen sie eben immer wieder den Phänomenen der Schöpfung. Vor allem hat mich aber natürlich die Natur als Natur angezogen, und zwar die Steine. Zu den Steinen bin ich gekommen, indem ich einfach in der Apokalypse gelesen habe, die 12 Steine um das himmlische Jerusalem, und jeder Stein hat den Namen eines Apostels, also damit schon eine Identifikation Stein und Anthropos, Mensch.
Bei Fibonacci, genannt Leonardo da Pisa, der um 1300 lebte, fand Professor Schützinger mathematische Gesetze, die seit Milliarden Jahren in der Schöpfung herrschen. Sie sind zum Teil erst mit den Mitteln der modernen Technik in allen Schichten der Wirklichkeit nachzuweisen. Im Wasser- und Sandwirbel, in Tönen und im Licht, im Auszweigen der Bäume, um nur einige Beispiele zu nennen.
Und dann schließlich bin ich darauf gekommen, dass diese Schöpfung ja gar nicht eine willkürliche Sache ist von unserem Standpunkt aus, sondern dass es gesetzmäßig geordnet ist. Und da bin ich dann auf Fibonacci gestoßen, diesen ganz großen Mann, der aber durch Jahrhunderte nicht mehr gekannt worden ist, mit dem auch Thomas von Aquin oder Albertus Magnus keinen Kontakt hatte, aber der jetzt im wissenschaftlichen Zeitalter mit der Technik bewiesen wird mit seinen Maßen. Und im Kleinsten. Und da müssen Sie rausgehen zu einem Dornenstrauch und müssen mal spiralig die Abstände dieser Dornen nachmessen. Kommt immer Fibonacci-Zahl heraus. Oder die Blätteransätze an einem Baum oder das Zweigausbrechen an den Bäumen. Und da bekommen Sie eine Zusammenschau und Sie werden entzückt. Es ist eine Beglückung, was Sie da erfahren.
Die von Fibonacci gefundene Gesetzmäßigkeit, die durchgehend in der Natur feststellbar ist, ergibt sich durch Addition zweier vorhergehender Zahlen. 1 plus 1 ist 2. 2 plus 1 ist 3. 3 plus 2 ist 5. 5 plus 3 ist 8. 8 plus 5 ist 13. Dann 21, dann 34 und so weiter. So ist die Anordnung der Blätter im Blattstellungsmuster bei der Eiche zum Beispiel 2 zu 5, bei der Buche 1 zu 3, beim Birnbaum 3 zu 8. In Anlehnung an ein Zitat Professor Riedels kommt Professor Schützinger zu dem Schluss: Diese mathematischen Form- und Farbproportionen lassen hinfinden zu der Folgerung, dass diese göttliche Proportion Zeichen einer Anordnung nach bestimmter Absicht und mit großer Weisheit ausgeführt ist, für die eine erhabene Ursache existiert, die nicht als blind wirkende Natur, sondern als Intelligenz die Ursache dieser Welt ist.
Wenn ich am Abend den Himmel staunend betrachte und das Heer der ewig in seinen Grenzen schwingenden Lichtkörper, Sonnen und Erden genannt, dann schwingt sich mein Geist über diese so vielen Millionen Meilen entfernten Gestirne hin zur Urquelle, aus der alles Erschaffene strömt und aus der ewig neue Schöpfungen erwachsen. Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Kann Musik Botschaften aus der geistigen Welt vermitteln? Fragte sich Wilhelm Nossek, bis zu seiner Pensionierung Mitglied der Stuttgarter Philharmoniker und des Stuttgarter Kammerorchesters in seinem Vortrag. Er stellte ihm eine alte chinesische Weisheit voran.
Die vollkommene Musik hat ihre Ursache. Sie kommt aus dem Gleichgewicht. Das Gleichgewicht entsteht aus dem Rechten. Das Rechte entsteht aus dem Sinn der Welt.
Das geistige Wesen der Musik beruht auf dem Urphänomen der Tonzahl. In dieser Tonzahl oder im Tonphänomen schlechthin kommen bereits im Kern Seele und Materie zusammen. Denn das Messbare am Ton, seine Schwingungen, also seine materielle Basis, trifft mit dem Klingenden, Tönenden zusammen, welches unsere Seele, unser Empfinden anspricht. Klingen nun mehrere Töne hintereinander oder gleichzeitig, dann entstehen Intervalle, die in der jeweiligen Übereinstimmung mit gleichschwingenden Strukturen im seelischen Bereich des Menschen unterschiedliche Wirkungen hervorrufen.
Dieser aus einem Bericht des Institutes für harmonikale Grundlagenforschung zitierten Tatsachen bedient sich die Musiktherapie bereits seit geraumer Zeit mit Erfolg.
Eine musikalische Aussage kann, so Wilhelm Nossek, in unserer Seele zur Wirklichkeit werden. Musik als höhere Form der Sprache.
Der Maler Van Eyck lässt in einem seiner berühmtesten Bilder einen Engel an einem Orgelpositiv spielen. An seiner Fingerstellung ist für den aufmerksamen Beobachter unschwer zu erkennen, dass er links die Quinte greift und rechts die Terz ergänzt, bis auf den heutigen Tag, der Inbegriff reiner Harmonie.
In Haydns Schöpfung finden wir diese Kombination wieder, wenn der Chor singt, es werde Licht.
Quint vermittelt, so Wilhelm Nossek, das Gefühl eines unbestimmten Urzustandes, ein Gefühl von Weite und Unbegrenztheit. Die große Terz steht für schöpferische Aktivität. Von Richard Wagner wird berichtet, dass er als Kind das Einstimmen der Violinen in Quinten als unheimlich empfand. Am Beginn der Ouvertüre seiner Oper »Der fliegende Holländer« finden wir dieses Motiv wieder.
Der Komponist ist ein Nachtwandler, sagt Schopenhauer. Er redet und weiß nicht wovon.
Um die Wirkung einer geistigen Botschaft durch die Musik empfinden zu können, braucht man keine fachlichen Kenntnisse, meint Wilhelm Nossek. Dafür muss man sich umso mehr mit den einzelnen Themen und Formen beschäftigen und deren Klänge individuell innerlich wirken lassen. Wenn der Hörer die Musik nicht genießerisch an sich vorbeirauschen lässt, sondern sich ihr innerlich ganz öffnet und versucht, was der Komponist als transzendente Eingebung empfangen hat, nachzuempfinden, dann wird sie zum eigenen Erlebnis.
Wie verhält sich der Hörer, der Musikkonsument, diesen Botschaften aus der geistigen Welt gegenüber? Wolfgang Borchert.
Machen die Matthäus-Passion zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Aber wenn der große Chor dann Barabbas schreit, Barabbas. Blutdürstig und blutrünstig schreit, dann fallen sie nicht von den Bänken, die tausend in sauberen Hemden. Nein, sie weinen auch nicht und beten auch nicht. Und man sieht ihren Gesichtern, sieht ihren Seelen eigentlich gar nicht viel an, wenn der große Chor Barabbas schreit. Ganz vorne sitzen, wo die Passion recht laut erlitten wird, oder etwas weiter hinten, wo nur noch gedämpft gelitten wird. Aber das ist egal. Alle beherrschen sich gut bei der Passion. Keine Frisur gerät in Unordnung vor Not und vor Qual. Nein, Not und Qual werden ja nur da vorne gesungen und gegeigt und für 10 Mark vormusiziert. Sie werden ja schließlich fürs Schreien bezahlt und der große Chor schreit Barabbas.
Die Hinweise aller Religionen und bildenden Künste, aller Kulturen und zu allen Zeiten auf die Musik, die Auseinandersetzungen mit ihr in den Wissenschaften und in der Philosophie, lassen darauf schließen, dass sie für uns Menschen eine wichtige, wenn nicht sogar im geistigen Bereich die wichtigste Funktion zu erfüllen hat.
So Wilhelm Nossek in seiner Zusammenfassung. Und weiter?
Die Gesetzmäßigkeit der Musik, ihre harmonikalen Grundlagen, wurden bereits im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von den Pythagoreern wissenschaftlich erforscht und festgelegt. Ungefähr 2000 Jahre danach hat Johannes Kepler in seinem Werk Harmonie der Welt, erschienen 1619, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse erneut bewiesen, wobei er besonderes Gewicht auf die kosmischen Analogien legte. Angesichts dieser Tatsache können, nach Wilhelm Nossek, keine Zweifel mehr bestehen, dass die Musik transzendentaler Herkunft ist, beziehungsweise eine transzendenzaufbrechende Wirkung ausübt. Kann das nicht als große Gnade für die Menschheit angesehen werden?
Beethoven zu erkennen, dass wir eins sind mit dem Schöpfer, ist ein wunderbares, ehrfurchtgebietendes Erlebnis. Sehr wenige Menschen gelangen zu dieser Erkenntnis, weshalb es so wenige große Komponisten oder schöpferische Geister auf allen Gebieten menschlichen Bemühens gibt. Überdies denke ich nach, bevor ich zu komponieren anfange. Ich spüre unmittelbar danach Schwingungen, die mich ganz durchdringen. Dann fühle ich mich fähig, mich wie Beethoven von oben inspirieren zu lassen. Vor allem wird mir in solchen Augenblicken die ungeheure Bedeutung des von Gott berauschten Nazareners bewusst. Ich und der Vater sind eins, nicht ich, sondern der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Die Schwingungen nehmen die Form bestimmter geistiger Bilder an, nachdem ich meinen Wunsch bezüglich dessen, was ich möchte, formuliert habe, um etwas zu komponieren, was die Menschheit aufrichtet und fördert. Etwas von dauerhaftem Wert. Johannes Brahms.
Große Künstler und große Wissenschaftler haben sich im Gegensatz zum Gros der Menschen eine unmittelbare Beziehung zum schöpferischen Potenzial des Kosmos bewahrt. Für Dr. Theodor Landscheid, Beruf Richter am Oberlandesgericht, Berufung Erforschung der Sonnenaktivität im weitesten Sinn, gehört es zum Wesen menschlichen Daseins, dass es über sich selbst hinausweist, auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt. Diese Selbsttranszendenz, so Dr. Landscheid, geschieht in selbstvergessener Hingabe an ein anderes, die mit der beglückenden Gewissheit einhergeht, an einem sinnerfüllten Ganzen teilzuhaben. Mystik und Liebe sind verwandte Hochformen solcher existenziellen Erfüllung. Mystik ist nach Martin Buber stärkster Ausdruck der Lebensbejahung und positiven Genialität. Mystiker sind Forscher, die in die verborgene Wirklichkeit eindringen. Ihre Forschungsprotokolle bezeugen, dass der Mensch Teil einer urlebendigen kosmischen Ganzheit ist, die ihn mit ihrem Schöpfungsgrund trägt und ihm ihr kreatives Potenzial aufschließt, wenn er sich nicht vom Kosmos abschließt.
So kommt es nicht von ungefähr, dass der materiell verwöhnte und durch ungeistige Lustbefriedigung ausgehöhlte Medienkonsument unserer Zeit in einem Sumpf von Angst, Verzagtheit und Negativität lebt. Er wartet verzweifelt auf fremde Hilfe, die ihn aus einer Hölle befreien soll, die nur in seiner Psyche existiert. Dabei könnte er sich selbst aus dem seelischen Morast freikämpfen, wenn er seine Haltung änderte. Nach der Diagnose des amerikanischen Psychiaters Viktor Frankl ist ein existenzielles Vakuum die Wurzel allen Übels. Nach Frankl gehört es zum Wesen menschlichen Daseins, dass es über sich selbst hinausweist, auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt. Erfüllte menschliche Existenz ist charakterisiert durch ihre Selbsttranszendenz. Je mehr es dem Menschen um egozentrierte Lust geht, desto mehr vergeht sie ihm auch schon. Und je mehr er nach Glück jagt, desto mehr verjagt er es. In Wirklichkeit ist der Mensch nicht darauf aus, glücklich zu sein, sondern Grund hierfür zu haben. Was er tatsächlich will, ist es eben, diesen Grund zu finden. Glück muss erfolgen, es kann nicht unmittelbar angestrebt werden. Selbsttranszendenz, die ein existenzielles Vakuum mit Lebenssubstanz erfüllt, geschieht stets in der Hingabe an ein anderes, sei dies ein Mensch, die Kunst, die Wissenschaft, eine Idee, die Natur oder die religiöse Wirklichkeit. Die Kreativität, die durch Hingabe entsteht, hat stets kosmische Wurzeln. Dies gilt insbesondere für die religiöse Hingabe.
Kosmische Religiosität ist nach Dr. Landscheid geradezu ein Kennzeichen kreativer Menschen. Albert Einstein, ein Beispiel unter vielen, schrieb in seinem Buch »Mein Weltbild«:
Ich behaupte, dass die kosmische Religiosität die stärkste und edelste Triebfeder wissenschaftlicher Forschung ist. Nur wer die ungeheuren Anstrengungen und vor allem die Hingabe ermessen kann, ohne welche bahnbrechende wissenschaftliche Gedankenschöpfungen nicht zustande kommen, vermag die Stärke des Gefühls zu ermessen, aus dem allein solche dem unmittelbar praktischen Leben abgewandte Arbeit erwachsen kann.
Mystische Erfahrung ereignete sich nicht
nur in unzugänglicher, ferner Vergangenheit. Im brennenden Dornbusch, den Moses sah, im Blitzstrahl geistigen Licht, der Saulus von Pferde warf und ihn zum Paulus wandelte. Die neuzeitlichen Künstler Blake und Van Gogh wussten vom kosmischen Licht. Wittgenstein, Jaspers, Heidegger, Hofmannsthal, Broch, Rilke, Kafka, Buber, Jünger, Kandinsky und Klee, um nur einige zu nennen, waren oder sind Mystiker. Moderne Naturwissenschaft und Mystik schließen sich nicht aus, im Gegenteil. Kreative Naturwissenschaftler wie Planck, Einstein, Pauli, Heisenberg und von Weizsäcker stehen der Mystik viel näher als manche heutigen Philosophen und insbesondere Theologen, die das Christentum oft mit dem Marxismus verwechseln. Karl Friedrich von Weizsäcker hat in seinem Buch »Der Garten des Menschlichen« gesagt, die Einheit der Natur, die uns die Naturwissenschaft zu sehen lehrt, ist eine Spiegelung der Einheit, um die es in der Meditation geht. Von Weizsäcker hat sich selbst zu einer mystischen Erfahrung bekannt, wenn auch mit knappen Worten. Da wusste ich im Blitz, ja, das ist es, das Wissen war da und in einer halben Stunde war alles geschehen. Im Flug waren die Schichten, die Zwiebelschalen durchstoßen, Seligkeit ohne Tränen. Ich wusste nun, welche Liebe der Sinn irdischer Liebe ist. Ich war jetzt ein völlig anderer geworden, der ich immer gewesen war.
Und nun noch einmal zurück zum Vortrag von Professor Dr. Franz Moser, der die Erkenntnisse, die für das Heranwachsen eines neuen Weltbildes sprechen, zusammenfasste und zukunftsweisend die Konsequenzen aufzeigte, die dieses neue Weltbild mit sich bringt.
Ausgehend von folgenden vier Konzepten. Erstens, dem Konzept einer Energiewelt. Zweitens, dem Konzept, dass diese Energiewelt durch Zahl, Ordnung und Harmonie beherrscht wird. Drittens, dem Konzept, dass in dieser Energiewelt alles mit allem verbunden ist. Und viertens, dem Konzept, dass es in dieser Energiewelt ein permanentes Bewusstsein gibt, das heißt ein Überleben nach dem Tod. Ausgehend von diesen vier Konzepten kommt Professor Moser zu folgenden Schlussfolgerungen.
Aus diesen Anschauungen geht aber vor allem eines hervor. Es wird aus den Ergebnissen der Wissenschaft mehr und mehr deutlich, dass wir in keiner Welt des Zufalls leben, sondern in einer Welt, welche in allem einer großen Gesetzmäßigkeit zu folgen scheint. Sei es nun im Bereich der Naturwissenschaften, den Gesetzen der Naturwissenschaft, oder im geistigen Bereich, geistigen Gesetzen, die wir vorerst nur erahnen können, von denen uns aber, wenn wir in der Menschheitsgeschichte zurückschauen, alle Religionen und viele Philosophen berichten. So scheint sich also einmal mehr unsere Anschauung von der Welt über die Position eines naiven und kritischen Realismus, dem wir also heute großteils huldigen, hinwegzuheben und in einen metaphysischen Realismus zu münden. Das Überraschende heute aber ist, dass uns auch die Naturwissenschaften, also auch das rationale Denken und nicht nur die Mystik, zu diesen Einsichten bringen. Was könnten nun die Folgen dieses Weltbildwandels, in der sich in den Wissenschaften abzeigt, für uns alle bedeuten? Meiner Ansicht nach eine neue Synthese von Wissen und Glauben und eine völlige Umkehr der Wertvorstellungen, also eine ganz neue Ethik.
Das Unwahrscheinliche ist nicht unmöglich. Das unendlich Unwahrscheinliche ist nicht unmöglich. Aber diese Möglichkeit ist einer unendlichen Macht vorbehalten.
Gesprochen haben Otto Clemens und Wilfried Schirlbauer.
Technik, Ingenieur Heinz Kirschbichler.
Manuskript und Gestaltung, Ingrid Rumpold.
Österreich 1.
Die Zeit? In 5 Sekunden ist es 22 Uhr.